Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich so sehr, wieder hier bei euch zu sein. Es ist, ihr seid wie meine Familie geworden. Viele von euch kenne ich schon seit langem. Und so freue ich mich sehr, heute hier bei euch zu sein wieder. Ich möchte nicht so sehr diesmal tief einsteigen in dieses Thema wieder und wieder viel behandeln, wie wir das letztes Mal hatten. Wir hatten letztes Mal drei Themen und die waren ziemlich lang, sodass wir sehr, sehr viel Stoff durchgenommen hatten. Und heute möchte ich das etwas anders machen. Ich möchte Gedanken wiederholen, die wir schon letztes Mal behandelt hatten. Und ich möchte vielleicht einige Dinge noch zur Klärung sagen, sodass vielleicht viele Fragen, die noch existieren, durch diese Vorträge auch geklärt werden können. Der Gedanke, den ich heute mir ausgedacht habe, ist, ich wollte alles nochmal zusammenfassen, nochmal wieder neu aufbringen, so dass es uns aufgefrischt wird, die Gedanken. Und ich wollte ein wenig über das Gesetz sprechen. Ich weiß, wir haben sehr viel davon gehört jetzt, in den Vorträgen, die ich gehalten hatte, aber dennoch denke ich, ist das sehr wichtig. Vielleicht haben wir einige Facetten noch nicht gesehen, die uns sehr, sehr wichtig sind und uns dabei helfen sollen zu verstehen, wie das Gesetz sich zu uns verhält, zu unserem Leben. Ich möchte gleich zu Beginn etwas zitieren. Es ist eigentlich nicht meine Art, sowas zu tun, aber ich möchte etwas von Ellen White zitieren. Gleich zu Beginn. Sie schreibt in dem Buch Bilder vom Reiche Gottes, Seite 256, Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun. Und es ist eine Definition von ihr. Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun. Und es ist offensichtlich, aber wir haben immer gedacht, dass Gerechtigkeit bedeutet, ich muss aus ganzer Kraft versuchen, mein Bestes zu geben und so das Gesetz zu erfüllen. Wir haben auch sehr stark die Gesetze gepredigt, das die Gebote, und haben gesagt, jawohl, wir sind fähig, die Gebote zu halten. Christus selbst sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Und so haben wir gesagt, wir müssen die Gebote halten. Gott verlangt von uns, dass wir die Gebote halten. Und es ist interessant, dass Ellen White das bestätigt. Und sie sagt, Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun. Und es sieht so aus, als würde sie meinen, damit das Gesetz erfüllt wird, damit Gerechtigkeit überhaupt in meinem Leben vorhanden sein kann, muss das Gesetz eingehalten werden. Es muss das Richtige getan werden. Wo das Gesetz nicht gehalten wird, dort gibt es keine Gerechtigkeit und das ist eine logische Schlussfolgerung. Aber ich möchte mit euch etwas lesen in Römer. Das scheint dem ein wenig zu widersprechen. Und ich möchte das Wort scheint betonen, denn es widerspricht dem nicht. Römer 3, Vers 21. Und in diesem Vers heißt es verblüffenderweise etwas anders. Hier sagt Paulus in Vers 21, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, ohne Zutun des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und die Frage kommt auf, wie meint Paulus das? Ich weiß, dass sehr viele Menschen Probleme haben mit den Schriften von Paulus. Ich habe sogar einen Bruder sagen hören, ich könnte dem Paulus, wenn er heute noch leben würde, ich könnte ihm so richtig eine Tracht Prügel geben. Warum hat er all diese Dinge geschrieben? Auf eine Art und Weise, die unser Adventismus vollkommen zerstört. Wir predigen das Gesetz und Paulus kommt daher und tut alles ab. Er macht alles zunichte und ich verstehe das nicht. Und wenn er jetzt hier vor mir stehen würde, ich könnte ihm eine richtig reinhauen. Diese Gedanken habe ich gehört von einem Bruder. Ein anderer Bruder sagte zu mir, interessanterweise, ich hätte am liebsten, dass Paulus diese Schriften nie geschrieben hätte. Ich war schockiert, ich wusste nicht warum. Heute verstehe ich das ein wenig besser. Aber in der unrevidierten Elberfelder heißt es, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Ohne Gesetz. Und das scheint dem zu widersprechen, was Ellen White sagt. Ellen White sagt, Gerechtigkeit bedeutet, das Richtige zu tun. Wo das Gesetz nicht gehalten wird, kann es keine Gerechtigkeit geben. Aber hier sagt Paulus genau das Gegenteil, scheinbar. Er sagt, ohne Gesetz kommt die Gerechtigkeit. Und ich möchte euch kurz erklären, was Paulus damit meint. Paulus meint damit schlicht und einfach, dass die Gerechtigkeit, die wir von Christus bekommen, unsere Gerechtwerdung, nichts damit zu tun hat, ob wir jemals das Gesetz gehalten haben oder nicht, oder halten werden. Das meint Paulus. Paulus meint, dass es absolut nichts mit unserem Tun oder Nichttun zu tun hat, ob wir gerecht werden oder nicht. Und jeder, der sagt, er glaube an Gerechtigkeit durch den Glauben und dass Gerechtigkeit, Erlösung allein durch den Glauben geschieht, der muss dazu Amen sagen können. Dass bevor wir überhaupt etwas getan haben, wir die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Und es hängt absolut nicht davon ab, ob wir das Gesetz halten oder nicht halten. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Wir haben in den vergangenen Stunden versucht aufzuzeigen, dass der Mensch in sich selbst durch seine verdorbene Natur, die er von Adam bekommen hat, nicht fähig ist, nicht in der Lage ist, die Gebote zu halten. Und das ist das, was auch Ellen White sehr stark bekräftigt und bestätigt, zum Beispiel in dem Buch Der Weg zu Christus, glaube ich, ist das, wo sie sagt, wer versucht, aus eigener Kraft die Gebote Gottes zu halten, der versucht etwas Unmögliches. Und das deckt sich natürlich. Paulus sagt, das Fleisch ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn es vermag es nicht, es kann nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dann sagt Paulus, ich finde ein Gesetz in mir selbst, ein Gesetz, das mich ständig unter die Sünde zwingt. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was die Sünde von mir fordert. Er sagt, ich bin ein Sklave, verkauft unter die Sünde. Und mein Meister, mein König ist Sünde. Und Sünde sagt mir, was ich zu tun habe. Und egal, was ich versuche, ich produziere immer mehr Sünde. Und so kommen wir zu dem Gedanken Gerechtigkeit durch den Glauben. Nun, wir müssen verstehen, dass Paulus hier nicht gesagt hat, dass das Gesetz nicht gehalten wird und trotzdem Gerechtigkeit vorhanden ist. Das Gesetz wird gehalten, aber nicht von unserer Seite. Wir können das Gesetz nicht halten. Das deckt sich vollkommen mit dem, was Paulus an anderen Stellen sagt. Aber das Gesetz muss gehalten werden, sagt Schwester White. Wo Gerechtigkeit bedeutet, das Richtige zu tun. Wo das Richtige nicht getan wird. Was ist das Richtige? Das Richtige wird bestimmt durch die Gebote. Das ist richtig, was Gott in seinen Geboten offenbart hat. Wenn wir also nicht die Gebote halten, gibt es keine Gerechtigkeit. Wir bekommen keine Gerechtigkeit. Also müssen die Gebote gehalten werden. Von wem werden sie gehalten? Offensichtlich nicht von uns. Sie werden in uns gehalten von Christus selbst. Er ist der Einzige, der Gottes Gebote halten kann. Und zwar perfekt. Und deswegen brauchen wir Christus. Sonst hätten wir Christus nicht nötig. Wir müssen nur in die Schule gehen, uns ein bisschen disziplinieren und erziehen. Unser Bestes geben, so wie die Zeugen Jehovas neulich mir gesagt haben. Ich hatte ein Gespräch mit 3 Predigern und die sagten zu mir, nein, nein, wir müssen nur versuchen, das Beste aus uns rauszuholen. Gott akzeptiert das schon. Oh, welch eine Irrlehre. Gott akzeptiert keine geringere Gerechtigkeit als seine eigene. Deswegen sagt hier Paulus in Vers 21, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht irgendeine Gerechtigkeit. Wir haben es hier nicht mit einer geringfügigen Gerechtigkeit zu tun oder einer geringeren Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit Gottes selbst zu tun. Er sagt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die in seinen Augen Gerechtigkeit ist, kommt ohne Zutun des Gesetzes, kommt ohne Gesetz zu uns, bevor wir auch noch ein Tüpfelchen des Gesetzes gehalten haben, bekommen wir in Christus das Halten der Gebote mit. In dem Moment, wo wir hineingezeugt werden, die Zeugung von oben, wenn wir hineingezeugt werden in das Leben Jesu und er in uns lebt, ist eine reale Sache, wir werden darauf eingehen noch näher. In diesem Moment halten wir die Gebote perfekt. Warum? Weil Christus die Gebote perfekt halten kann. Deswegen brauchen wir Christus. Seht ihr, ohne Christus sind wir verloren. Deswegen ist jede Predigt, jede Schrift, jeder Gedanke, der Christus ausschließt, außen vor lässt und wo gepredigt wird, wir können irgendetwas tun dafür, dass wir erlöst werden, eine Sache, die bereut werden muss. Eine Sünde. Und deswegen ist Christus unser Mittelpunkt und muss Christus erhoben werden vor den Menschen, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Wenn wir uns Römer 5 anschauen, schlag mit mir Römer 5 auf. Im Kapitel 5 ab Vers 12. Jetzt gehen wir der Sache noch einmal näher. Warum es so ist, dass wir das nicht halten können. Dass wir die Gebote nicht halten können. Wie ich sagte, wir wiederholen Dinge. Vielleicht werden sie dazu ganz stark beitragen, dass wir Dinge ergänzen, die bisher gefehlt haben, weil, wie ich sagte, in einer Predigt ist es unmöglich, in einer Stunde alles, was mit dem Evangelium zu tun hat, zusammenzuraffen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen muss viel darüber gesagt werden und es muss viel man muss sich viel damit beschäftigen. In Römer 5, Vers 12, dort lesen wir, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, wer ist dieser eine Mensch? Adam. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Jetzt achtet einmal darauf, was geschehen ist dadurch. Und der Tod durch die Sünde, Der Tod ist also durch die Sünde Adams, nicht durch unsere Sünden, die Sünde Adams in die Welt gekommen. Wir sterben alle. Ob ein Baby, wenn ein Baby, nehmen wir an, ein Baby ist ein Tag alt und stirbt. Sehr oft haben wir das. Es hatte noch nie die Möglichkeit, sich für das Böse zu entscheiden. Und stirbt schon. Hat in dem Sinne nichts Böses getan. Stirbt aber dennoch. Die Konsequenz des Todes, die Konsequenz der Sünde, nämlich der Tod, ruht auf dem Kind. Berührt auch das Kind. Also durch die Sünde Adams sterben wir alle. Das ist eine Tatsache. Das kann niemand leugnen. Gerne.
Jesus sagt, es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat nichts angenommen. Jesus kommt davon, dass er nicht getötet wird. Also nicht gesündigt wird.
Darauf möchte ich nicht eingehen, aber vielleicht sollten wir danach noch darüber sprechen, weil es ist eine sehr wichtige Frage und ein sehr wichtiger Punkt. Ich stimme damit nicht überein, aber wir können dann eventuell noch ein Gespräch haben darüber. So heißt es hier weiterhin. Bitte? Sehr gerne. Sehr gerne, ja. Dann heißt es hier weiter, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wessen Sünde ist hier gemeint? Sie haben alle gesündigt. Wessen Sünde ist gemeint? Unsere Sünden? Ja? Sag mal die Antwort. Was ist die Antwort? Alle gesündigt haben? Das ist interessant. Es bedeutet nämlich genau das Gegenteil davon, was du sagst. Es bedeutet Adams Sünde. Und das wird noch ganz klar da rauskommen, warum das so ist. Wenn wir das nicht verstanden haben, nützt uns das Evangelium rein gar nichts. Das möchte ich schon vorwegnehmen. Es wird zu einem trockenen Thema, das wir debattieren und das uns kein Leben geben wird, in irgendeiner Weise, wenn wir nicht verstehen, dieses Prinzip. Wir sprechen hier von einem Prinzip, besser gesagt, ein Prinzip. Und dieses Prinzip heißt, Adam hat gesündigt. In Adam war die gesamte Menschheit. Deswegen hat die gesamte Menschheit in Adam gesündigt. Und genau das sagt diese Passage hier. Ich möchte euch dazu noch ergänzend etwas vorlesen. Aber lesen wir noch einmal Vers 18 und Vers 19 ergänzend dazu, was auch zur Klärung beiträgt. Vers 18 und Vers 19. Wie nun durch die Sünde des einen, das ist Adam, Vers 18, Römer 5, Vers 18 sind wir noch. 18 und 19. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, jetzt wird das zweite Prinzip gezeigt, die Gerechtigkeit des einen. Wessen Gerechtigkeit ist hier gemeint? Wer ist dieser eine? Christus. Hier wird ein Prinzip aufgezeigt. Genauso, hier wird eine Parallele gezogen zu der Sünde Adams und zu der Sünde Jesu. Zu der Gerechtigkeit Jesu, Entschuldigung. Sünde Adams, Gerechtigkeit Jesu. Er sagt, wir haben den Tod. Der Tod ist durchgedrungen zu uns allen. Ohne dass wir, konnten wir entscheiden, dass wir mit Sünde geboren werden, mit einer sündigen Natur. Konnten wir entscheiden, dass wir mit der gefallenen Natur Adams geboren werden. Wir hatten keine Chance, das zu entscheiden. Es war einfach so. Und die Tatsache dafür ist einfach, dass in Adam, als Gott Adam schuf, schuf er die gesamte Menschheit in Adam. Es ist ein Prinzip. Warum? Indem er ihm das Leben gab, lesen wir einmal, was die Pioniere dazu sagen. Ich möchte das nicht aufführen als eine Autorität, aber ich möchte das als Ergänzung hinzufügen. Für mich trägt das Autorität. Allerdings weiß ich, dass es einige, vielleicht nicht akzeptieren. Ich war auch an Orten, wo mir gesagt wurde, nein, das akzeptieren wir nicht, Jones und Wegener interessiert uns nicht, oder der und der, oder die frühen Pioniere, oder Ellen White für diesen, in diesem Sinne. Aber ich möchte das als Ergänzung zitieren. Da sagte einmal A.T. Jones in einer Predigt, in seiner 14. Predigt auf der Generalkonferenz von 1895, da sagt er, die Frage lautet, umfasst die Gerechtigkeit, jetzt hört genau hin, es kann eine sehr große Hilfe für uns sein im Verständnis des Evangeliums, des Prinzips. Die Frage lautet, umfasst die Gerechtigkeit des zweiten Adams, Christus, des zweiten Adams, genauso viele wie die Sünde des ersten Adams? Das ist die Frage. Schaut genau hin, sagt er. Ohne unsere Einwilligung, ohne auch nur das Geringste damit zu tun zu haben, waren wir alle im ersten Adam einbezogen. Wir waren dort. Das war seine Botschaft. Die ganze menschliche Rasse befand sich im ersten Adam. Nun, das ist ein Prinzip. Und solange wir das nicht verstanden haben, werden wir das nie akzeptieren. Ich muss euch sagen, das war eine der hilfreichsten Tatsachen, die mir in der Zeit, seitdem ich dieses Thema studiere, mir offenbart wurde. Das ist das Hilfreichste gewesen, was mir in der Zeit gegeben wurde, dass ich erkannt habe, dass in Adam, das Prinzip, dass in Adam alle Menschen geschaffen wurden, die gesamte menschliche Rasse. Das bedeutet, in dem Moment, als Gott Adam die Fähigkeit gab, Leben zu zeugen nach seinem Bilde, war somit die gesamte Menschheit in Adam vorhanden. Als er etwas tat, geschah das oder wirkte sich das auf die gesamte Menschheit aus. Seine Tat berührt alle von uns und wir können uns dem nicht entziehen. Und deswegen sagte ich auch in der letzten Predigt, es mag sein, dass einer einwendet, das ist aber unfair. Ich war nicht dort, ich konnte nicht entscheiden. Hat damit absolut nichts zu tun, ob du das für fair oder unfair findest. Es ist Tatsache und wir leben alle darin. Das ist die Grundlage für Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist die Grundlage für das richtige Verständnis davon. Und es kann euch sehr helfen, wenn ihr da richtig seht. Dann sagt er weiter, was dieser erste Adam, dieser erste Mensch tat, betraf uns. Es schloss uns mit ein. Das, was der erste Adam tat, brachte uns in Sünde. Wir haben also alle gesündigt. Wann? In Adam haben wir alle gesündigt. Deswegen habe ich erklärt, dass selbst ein Kind, das noch nicht Sünde getan hat, sterben muss. Es ist unter der Verdammung und es kann dagegen nichts unternehmen. Keiner kann sagen, ein Baby stirbt nicht, weil es, wir wissen, dass Babys sterben. Sonst müssten wir schlussfolgern, Moment einmal, weil das Baby nichts Schlechtes getan hat, auch nicht entscheiden kann für sich selbst. Deswegen lebt das Baby und muss leben, bis es erwachsen genug ist, dass es eigene Entscheidungen treffen kann, dass es Gut und Böse unterscheiden kann. Und in dem Moment kann es dann sterben, weil dann ist, aber so ist es ja nicht, wir wissen es. Sondern alle Menschen sterben, ob sie nun von dem Evangelium gehört haben oder nicht. Weil sie alle unter der Verdammung sind. Sie haben alle gesündigt in Christus. In Adam, im ersten Adam. Jetzt gehen wir einmal weiter. Das betrifft jeden Einzelnen von uns, sagt er, und schließt uns alle mit ein. Das war von General Conference Bulletin 1895. Dann sagte Prescott auf derselben Generalkonferenz, in seiner Predigt, das Haupt der Familie, schreibt er hier, das war W.W. Prescott, und er schreibt hier, als Gott Adam schuf, schuf er die ganze menschliche Familie. Er schuf alle Nationen, die heute die Erde bevölkern, als er Adam schuf. Das bedeutet, indem er Adam schuf und ihm die Fähigkeit verlieh, nach seinem Ebenbild Leben zu zeugen, säte er sozusagen eine Lebensquelle in ihm. Und als er Adam schuf, säte er in Adam jedes menschliche Wesen, das jemals auf der Erde war oder sein wird, und schuf so jedes menschliche Wesen auf dieser Erde in Adam. Diese Passage in Hebräer 7, auf die wir uns bezogen haben, spricht davon, wie Gott in Adam die ganze menschliche Familie säte und wie er dadurch die ganze menschliche Familie schuf, indem er Adam schuf. Also er wiederholt denselben Gedanken immer und immer wieder, weil das ein sehr wichtiger Gedanke ist. Dann geht er weiter. Diese Passage sagt aber noch viel mehr aus als das. Lest noch einmal Hebräer 7, 9, Vers 10 und dann zitiert er diese Verse. Und sozusagen ist durch Abraham, heißt es dort, auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Wir wissen, dass Abraham Melchisedek den Zehnten gab, als er ihm begegnete. Und Levi kam aus Abraham und Levi empfing selbst den Zehnten. Aber er sagt hier, die Passage in Hebräer, Vers 7 sagt, dass Levi den Zehnten zahlte, das ist diese Passage, lesen wir das nochmal, und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi der Zehnten, der den Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lende seines Vaters, von Abraham. Hebräer 7, Verse 9 und 10. Als Melchisedek ihm entgegenging, das bedeutet, Levi war noch nicht geboren, aber er war in den Lenden des Vaters, seines Vaters Abraham. Und indem Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab, gab Levi mit den Zehnten dem Melchisedek. Das bedeutete, Levi, der den Zehnten empfangen hatte, gab eigentlich Melchisedek den Zehnten. Hochinteressant. Diesen Gedanken habe ich noch nie zuvor gehört. Hat mir aber sehr gut geholfen, denn das ist das Prinzip, das wir gesagt haben. In Adam hat Gott die gesamte Menschheit geschaffen. Und das ist der Punkt hierbei. Dann sagt er weiter, als Abraham Melchisedek den Zehnten gab, gab Levi den Zehnten in ihm, weil er in den Lenden seines Vaters war, als er Melchisedek traf. Alles, was Abraham tat, tat desgleichen auch Levi in ihm. Alles, was Abraham tat, tat desgleichen Levi in ihm. Nun, Levi hatte keinen eigenen Willen. Er war ja nicht einmal geboren. Aber er tat alles, was Abraham tat. Alles, was Abraham betraf, betraf auch Levi, weil er aus ihm hervorkam. Und das ist dieses Prinzip, das wir bezüglich Adam und dem Evangelium verstehen müssen. In Adam waren wir alle dort, als er sündigte. Wir alle waren dort, am Baum des der Erkenntnis des Lebens und des Todes. Und als er von der Frucht aß, waren wir in ihm und aßen mit. Deswegen trifft uns alles. Alles, was ihn trifft, trifft uns. Und deswegen müssen wir sterben. Logischerweise. Die Konsequenz des Todes ist über uns allen. Allerdings nicht die Schuld. Wir haben nicht die Schuld bekommen. Nicht die Schuld Adams. Obwohl es eine Passage gibt, wo Ellen White genau das sagt. Nun, ich möchte darüber nicht debattieren, warum sie das geschrieben hat. Sie hatte ihre Gründe. Keine Frage. Und ich bezweifle auch nicht ihre Aussage in keinster Weise. Aber ich persönlich meine, dass sie, dass hier nicht die Schuld gemeint ist. Denn wir werden ja gerichtet nicht aufgrund der Schuld von Adam, was den zweiten Tod angeht, sondern dann geht es um unsere Werke. Der erste Tod, den ersten Tod erleiden wir wegen der Sünde Adams. Jeder Mensch muss sterben. Den zweiten Tod erleidet jeder wegen seiner persönlichen Entscheidung. Denn er muss sich entscheiden, entweder er wählt den ersten Adam oder er wählt den zweiten Adam. Nun, es ist interessant zu bemerken, als Christus auf die Erde kam, war es das erste Mal, und das haben wir auch sehr oft, aber jetzt versuchen wir das zu verbinden miteinander, war es das erste Mal in der Geschichte, dass es einen Gottmenschen gab, dass es eine Verbindung von Gott und Mensch gab. Und Christus war dieser Gottmensch. Er war hier auf der Erde vollkommen göttlich, haben wir letztes Mal in zwei Vorträgen behandelt, vollkommen göttlich und hat die vollkommene Menschlichkeit angenommen und seine Göttlichkeit umhüllt, sagt Chester White, gekleidet. Seine Göttlichkeit hat er in Menschlichkeit gekleidet. Und so kam er auf die Erde, deswegen war seine Gesinnung vollkommen göttlich. Er war, man kann sich sehr helfen dadurch, wenn man sagt, wenn man das so ausdrückt, er war wie ein Mensch nach der Neugeburt. Und zwar von Anfang an. Wie ein Mensch nach der Neugeburt. Natürlich hat er keine Neugeburt erlebt, denn er brauchte keine. Er war vollkommen göttlich. Er war in einem Zustand, wie wir nach der Neugeburt sein müssen oder sind, nach einer ehrlichen, echten Neugeburt. Lesen wir einmal 2. Korinther 5, Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14. Hier wird uns wieder ein Prinzip mitgeteilt. Und diese Prinzipien können wir als Hilfe annehmen oder auch nicht. Das bleibt jedem selbst überlassen. 5, Vers 14. Paulus sagt den Korinthern, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Jetzt müssen wir mal stehen bleiben hier. Was soll das heißen? Wenn einer gestorben ist, sind alle gestorben? Wie soll das zugehen? Das müssen wir im Glauben annehmen. Es ist eine tatsächliche Sache, die geschehen ist. Jetzt möchte ich euch einen Ausdruck sagen, was wir jetzt, es ist der Blickwinkel Gottes, es ist die Sicht Gottes, aus der wir diese Dinge betrachten müssen. Nicht aus unserem Blickwinkel. Der Blickwinkel Gottes ist, er hat in Christus eine perfekte Erlösung geschaffen. Auf Golgatha hat er in Christus, ob wir es wollen oder nicht, das steht nicht zur Debatte, genauso wie wir in Adam waren, hat er uns seit dem Kreuz in Christus hinein geschaffen, objektiv. Das bedeutet, wir sind ein Teil, seit Golgatha, seit 2000 Jahren, ein Teil Christi. Wir sind ein Teil von ihm. Wir sind erlöst, gereinigt, geheiligt und wir sind ein Teil von Christus und Erben Gottes und Miterben Christi, seit 2000 Jahren. Die wenigsten wissen das, weil wir ein verkehrtes Evangelium gelernt haben. Ich muss euch sagen, Geschwister, ich musste mein Evangelium vollkommen revidieren. Ich musste alles, was ich hatte, über Bord werfen, als ich neu angefangen habe, das Evangelium zu studieren. Alles, was ich hatte, war nichts wert. Es war kein Evangelium, es war eine Krankheit. Das ist das Evangelium. Das Evangelium aus Gottes Perspektive behandelt er den Menschen, er liebt uns zwar individuell, oh ja, und er löst uns individuell, aber wenn es um den Erlösungsplan geht, betrachtet er die Menschheit als eine einzige Einheit. Als eine Einheit, man könnte sagen, als eine Person. Er sieht nur noch zwei Menschen, den ersten Adam und den zweiten Adam. Im ersten Adam sterben alle. Im zweiten Adam werden alle lebendig gemacht. Eine Tatsache, ob wir es wollen oder nicht. Danach hat uns Gott nicht gefragt. Alle Menschen. Langsam. Ich predige nicht die Allversöhnung. Muss verstanden werden. Aber jetzt kommt der nächste Schritt, den wir dann behandeln werden. In Christus, ob wir wollen oder nicht, sind alle hineingezeugt worden auf Golgatha, aus Gottes Perspektive objektiv gesehen. Wer das nicht zu seiner subjektiven Erfahrung macht im alltäglichen Leben, der kann nicht gerettet werden. Der wird nicht, in dem Moment, wo wir Subjektives annehmen, mit dem Kopf nicken, mit dem Herz glauben und mit dem Mund bekennen, jawohl, Gott, ich glaube, dass das, was du getan hast, wahr ist, du bist kein Lügner, du hast auf Golgatha, so wie es hier heißt, wie wir gelesen haben, denn wir sind überzeugt, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Das bedeutet, als Christus starb auf dem Kreuz, starben alle mit ihm aus Gottes Perspektive. Jetzt müssen wir das aus unserer Perspektive annehmen. Nicken und annehmen und Danke sagen, wie ein kleines Kind. Deswegen sagte Christus an einer Stelle, wenn ihr nicht werdet wie ein kleines Kind, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Es ist interessant, wenn man betrachtet, wie alt sind kleine Kinder. Ein Kleinkind ist so um das Alter 2 bis 4 Jahre alt, 2 bis 6. 2 bis 4 gar nicht so weit vor. In dem Alter kann ein Kind gar nichts anderes tun, als sich beschenken zu lassen. Das kann nicht leisten, das kann nicht denken, eigenständig Dinge sich ausmalen. Kann schon viel, natürlich, hat schon viel Fantasie, so ein kleines Kind. Aber dennoch, es kann letztendlich nur annehmen. Deswegen sagt Christus, wenn ihr nicht wie kleine Kinder werdet, habt ihr keine Chance, dort einzugehen. Denn das, was ich hier bringe euch, die Erlösung, die ich euch bringe, die geht vollkommen gegen eure Logik. Und ihr werdet ständig denken, nein, das ist nicht logisch. Das kann nicht sein. Und ihr werdet denken, nein, das ist nicht vernünftig, es kann nicht sein. Was hat das mit Vernunft zu tun? Ein Mensch hat gesündigt, alle sterben. Ein Mensch hat Gerechtigkeit getan, alle werden gerettet. Wo ist das? Wo ist die rechtliche Grundlage dafür? Wie kann das Gott gerechterweise tun? Ein Mensch tut, alle Menschen tun es. Automatisch in ihm. Und das ist das perfekte Evangelium Gottes, das wir annehmen können oder wir können es lassen. Jeder Mensch muss sich entscheiden und kann und darf sich entscheiden. Gelobt sei der Herr dafür, dass er uns die Chance gegeben hat. Und so möchten wir etwas weitergehen und Gottes Standpunkt betrachten seit Golgatha. Römer 6, Abvers 1. Römer 6, Abvers 1. Ich lese ab Vers 1 bis einige Verse. Es heißt hier, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Wir sind der Sünde gestorben, sagt er. Es ist eine objektive Realität, ob du das haben willst oder nicht. Es ist geschehen vor 2000 Jahren. In dem Christus starb, starben alle, haben wir gelesen. So halten wir dafür, so sind wir überzeugt, sagt Paulus, dass wenn einer starb, starben alle mit ihm. Das bedeutet, in Adam sterben wir alle, in Christus werden wir alle lebendig gemacht. Im ersten Adam stirbt jeder, im zweiten Adam werden alle lebendig gemacht. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und da ist kein Leisten gefragt, da ist sind keine Werke von uns aus gefragt, da ist einfach ein sich ausruhen in Christus gefragt. Alles andere sind fromme Werke und bringen uns, wir werden das später sehen, alles andere sind fromme Werke und werden uns letztendlich in den Tod bringen. Denn Gott hat eine perfekte, vergessen wir das nicht, er hat eine perfekte Erlösung geschaffen in Christus, ob wir es wollen oder nicht. Diese Erlösung war 100% perfekt. Wenn der Mensch noch versucht, etwas dem hinzuzufügen, macht er alles zunichte, er macht alles kaputt. Und ich verstehe das, wenn einige sagen, vorsichtig hier, wir haben so viel, so lange haben wir Dinge geglaubt, so lange waren Dinge in unseren Hinterköpfen, dass wir, es manchmal sehr schwer ist. Ich muss sagen, ich musste damit kämpfen. Ich musste damit kämpfen, alles loszulassen und zu akzeptieren, ich bin nichts, Christus ist alles. Ein Mensch hört so eine Botschaft überhaupt nicht gern. Ja, wir räumen ein, Christus hat den ersten Platz in unserem Leben, aber wir haben gleich den zweitbesten Platz. Gleich den zweitbesten. Aber Gott räumt uns gar keinen Platz ein. Unser Platz ist der Tod in Christus. Sein Tod und seine Auferstehung, sein Leben in uns. Das ist das Evangelium. Und da ist nicht zugelassen, dass wir irgendeinen Teil dazu leisten. Es gibt keinen Teil, den wir leisten, wenn es ums Leisten geht. Wenn es um Werke geht, versteht mich nicht falsch. Es gibt einen Teil, unseren Teil, den wir tun müssen. Und der kommt jetzt dann später ganz klar raus. Also ab Vers 1 lesen wir weiter in Vers 3. Oder wisst ihr nicht, jetzt fragt der Christen, Paulus fragt die Christen in Rom und er sagt zu ihnen, ja, Moment einmal, wisst ihr das denn nicht? Hat euch das denn niemand gesagt? Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, Tatsache, ein Fakt. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, durch die Macht, durch das Wort des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Was ist dieses neue Leben? Bekommt jeder Einzelne von uns ein neues Leben, eine neue reine Weste? Und Gott sagt zu uns, ja, schau einmal, jetzt habe ich dir einen Anfang gegeben. Ich habe dir einen Schubs gegeben und jetzt musst du das vollenden. Geh. Ist es so? Oder hat er uns ein komplett neues Leben gegeben, in dem Sinne, dass dieses Leben nicht unser Leben ist, sondern wessen Leben hat er uns gegeben? Das Leben Christi, die Existenz Christi. Die einzige Existenz, jetzt versteht ihr vielleicht besser, warum ich gesagt habe letztes Mal, ich bin Christus. Damit meinte ich nicht, ich bin irgendein Christus, der jetzt auferstanden ist hier oder aufgestanden ist und euch in die Irre führen wird. Nein, jeder einzelne Christ muss das sagen können, zusammen mit Paulus. Paulus sagt, Galater 2, Vers 20, so lebe nur, ich lebe doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Das ist eine Realität, Geschwister, ob ihr es haben wollt oder nicht. Wenn ihr das im Glauben ergreift, habt ihr ewiges Leben, ihr seid gerettet. Ihr seid vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wenn ihr das nicht akzeptiert, weil das zu unglaublich ist, Gott hat alles getan, nichts wird von mir verlangt, ich habe nicht einmal einen kleinen Teil, weil das wäre ein schrecklicher Gedanke, Moment einmal, aber das Geringste, habe ich nicht irgendetwas dabei zu tun? Nein, Gott sagt nein, ich habe alles perfekt geschaffen, selbstverständlich, wenn Gott etwas tut, siehe, es ist sehr gut. Und da hat ein Mensch dem nichts hinzuzufügen. Wenn er uns erlöst, wenn wir wirklich sagen, wir sind in Sünde und wir können es nicht besser tun, dann können wir auch sehen, dass wir dem, der perfekten Erlösung, nichts hinzufügen können. Wir können es wie ein kleines Kind annehmen und danken und uns wundern, was der Vater in Christus alles getan hat für uns. Das ist das Evangelium. Und ich weiß, es ist ein Stolperstein für die meisten. Es ist ein Stolperstein. Man kann es nicht hören. Deswegen ist es auch von der Gemeinde abgelehnt worden. 1888 kam diese wundervolle Botschaft und sie haben es zurückgewiesen. Sie haben sie abgelehnt. Kann man sich das vorstellen? Lesen wir mal weiter hier. Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dieses neue Leben ist das Leben Christi, haben wir gesagt. Denn wenn wir mit ihm verbunden, wenn wir mit ihm verschmolzen sind, und das geschah auf Golgatha vor 2000 Jahren, aus Gottes Perspektive hat er die gesamte Menschheit in Christus verschmolzen, mit dem Leben Christi vermengt, so dass der Einzige, der nur noch existiert, Christus alles in allem ist. Deswegen sagt Paulus ständig, hier ist nicht Jude, hier ist nicht Sküte, Sklave, Freier, Mann, Frau, sondern Christus ist alles in allem. Er erfüllt alles. Und deswegen wird dargestellt Christus als eine Figur. Das Evangelium ist wie eine Figur. Und das Haupt ist Christus. Und das Haupt hat Glieder. Und die Glieder sind verkümmert und klein, die sind wir. Jeder Mensch ist ein Glied am Leibe Christi. Und hier ist nicht die Gemeinde gemeint. Wir sagen immer, wir haben immer gesagt, und seine Glieder ist die Gemeinde, und es gibt ja auch die Stelle, die das sagt. Aber nicht nur, dass die Gemeinde, wer ist die Gemeinde? Geschwister, ich bin die Gemeinde. Du bist die Gemeinde, du bist du. Jeder Einzelne ist die Gemeinde, wo er sich auch befindet. Er gehört, wenn er an dieses Opfer glaubt, an diese perfekte Erlösung, ist er ein für allemal ein Mitglied der göttlichen Familie. Er ist Teilhaber der göttlichen Natur. Die Fülle der Gottheit leibhaftig lebt in ihm. Und er gehört für alle Ewigkeit, wenn er in Christus bleibt, zu der einzig wahren Gemeinde, die es überhaupt gibt. Und das ist die Familie Gottes. In die Familie Gottes wird man nicht irgendwie irdisch aufgenommen in irgendeine Organisation und wird gesagt, gut, Bruder, Schwester, jetzt gehörst du dazu, offiziell zu der Gemeinde Christi. Man hat zu mir gesagt, kurz bevor ich die Gemeinde verlassen hatte, hat man zu mir gesagt, wenn du jetzt gehst, bist du aus Christus raus. Du hast Christus verloren. Und es hat mir immer so gestört. Was soll das heißen, ich habe Christus verloren? Ich bin ihm näher denn je. Ich habe ihn erst mal erkannt, dadurch, dass ich für mich selbst studiert habe und nicht der Gemeinde vertraut habe. Aber die Gemeinde hat dieses Konzept, viele Gemeinden haben dieses Konzept, seien es Baptisten oder jede Gemeinschaft erhebt irgendwo den Anspruch, wir, sonst hätten sie keine Gemeinschaft gegründet. Und das ist eine wundervolle, befreiende Sache, wenn wir erkennen, dass Gemeinde, das ist eine zusätzliche Sache, dass Religion, oder besser gesagt Glaube, Religion ist immer so ein schlechtes Wort, Glaube nichts mit einem anderen Menschen zu tun hat. Sie hat zu tun zwischen mir und Gott. Und kein Mensch kann dazwischen. Keine Organisation kann dazwischen. Das war das Konzept des Papsttums damals. Das Papsttum war so stark und dann haben sie Hus zum Scheiterhaufen getragen. Und Hus hat Siegeslieder gesungen. Sie konnten ihm seine Verbindung mit Christus nicht rauben. Obwohl sie, was haben sie zu ihm gesagt? Du Heretiker, Verräter, wir übergeben deine Seele Satan, hat die katholische Kirche zeremoniell dann mit ihm gemacht. Wir übergeben deine Seele Satan und du gehörst jetzt den Mächten der Finsternis und so weiter. Aber in seinem Herzen war er verbunden schon lange mit dem Herrn. Und er war ein Teil des Herrn. Er lebte nicht mehr. Christus lebte in ihm. Und das war, deswegen konnte er in das Feuer gehen. Er wusste, Christus ist der Herr über das Feuer. Christus ist der Herr über meinen Körper. Wo habe ich irgendein Problem? Wenn er jetzt wählt, ich gehöre ihm. Er hat mich gekauft mit all meinen Sünden, all meinen Problemen. Wenn er jetzt meint, dass er mich vernichten möchte, dass er es zulässt, dass man mich vernichtet, perfekt. Wie es Jones einmal sagt, er sagt, ob ich lebe oder sterbe, vollkommen egal, denn Christus ist alles in allem. Und das muss ein Christ sagen können. Wie viel Sorge gibt es in der Welt heute? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit meinen Eltern? Was geschieht mit dem? Auch mein Angehöriger ist gestorben. Was ist mit dem geschehen und so weiter? Wenn wir zu Christus gehören, gibt es all das nicht mehr. Ich weiß, ich habe meine Lieben schon vorbereitet. Ich habe gesagt, wenn mich der Herr wegnimmt, hab doch keine Angst. Es dauert für mich eine Sekunde, nicht einmal eine Sekunde, einen Augenblick und schon bin ich auferstanden. Weil ich in der Zeit, in der ich ruhe, bis Christus kommt, falls ich jetzt zur Ruhe gelegt, ist ein Zustand des Schlafes, wo ich nichts empfinde, wo ich nichts denke, bei mir gibt es keine Zeit. Also die nächste Sekunde, die ich nur noch bemerke, ist aufstehen und ins ewige Leben einzugehen. Das ist das Wundervolle am Christsein. Das ist das, was uns niemand wegnehmen kann. Wenn du ein Teil Christi bist, wenn sich sein Leben mit deinem Leben verschmolzen hat, merkt ihr, warum Schwester White dann sagt, Christus kam zu einem Leben hervor, das in ihm selbst war? Selbstverständlich, wir denken, Gott sitzt oben, der Vater sitzt oben, das ist unsere kindische Natur manchmal, das ist unsere kindische Vorstellung. Gott sitzt oben auf dem Thron. Christus ist gestorben. Und dann sagt Gott, nach den 3 Tagen hat er gesagt, okay, jetzt sende ich dir eine Kraft und durch diese Kraft stehst du dann auf. Das hatte damit nichts zu tun. Obwohl Christus in einem Ruhe, in einem Schlafzustand war, war sein Leben verwoben mit dem Leben des Vaters. Der Vater brauchte nur das Leben wieder zu sich zu rufen, das ihm gehörte. Christus war ein Teil von ihm und zwar nicht nur im beschränkten Sinne, so wie wir es verstehen. Er war 100% eins mit dem Vater. Nun, das ist der Zustand eines Christen. Er ist 100% eins mit der göttlichen Natur. Deswegen werden wir aufstehen zu dem Leben, das in uns selbst ist. Nicht, weil wir aufstehen, weil wir die Macht haben, uns selbst aufzuerwecken. Das hat auch Christus nicht getan. Und Schwester White hat das auch nicht gemeint. Sondern der Vater selbst hat ihn auferweckt. Aber zu dem Leben, das bereits in ihm war, das bereits mit ihm verschmolzen war. Es war das Leben Gottes, das in Christus war, und zwar vollkommen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und deswegen wohnt in uns auch, wenn wir Christus haben. Und wenn wir ein Teil von Christus sind, haben wir die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in uns. Deswegen sagt Paulus, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Lasst euch nicht von irgendwelchen Menschen bedrängen, die zu euch kommen und sagen, ihr müsst das tun, vielleicht noch diese Dinge halten. In Christus seid ihr vollkommen, sagt er. Wenn ihr vollkommen seid, was braucht ihr mehr? Wenn ihr erlöst seid, geheiligt, gerechtfertigt, vollkommen, was braucht ihr noch mehr? Was wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr haben? Was? Nein, es gibt nichts. Es gibt nichts mehr. Der ganze Himmel gehört uns. Das ganze Universum existiert in Christus. Wenn Christus in uns lebt, merkt ihr jetzt, warum wir Erben Gottes und Miterben Christi sind? Weil wir ein Teil von Christus sind. Alles, was Christus gehört, gehört mir. Gehört euch. Und zwar ewiglich. Und deswegen betet Paulus in Epheser dieses wundervolle Gebet, das wir zum Schluss noch hören werden. Aber gehen wir einmal weiter in dieser Passage. Ab Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Fakt. Tatsache. Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben? Wann ist denn Christus gestorben, bitteschön? Heute? Nein, er lebt heute. Das bedeutet, wann sind wir mit ihm gestorben? War es nicht vor 2000 Jahren, als er starb auf Golgatha? Objektiv, aus Gottes Perspektive, wir sprechen hier von Gottes Perspektive, nicht von unserer Perspektive, von der subjektiven Erfahrung. Wenn wir das nicht erfahren haben in unserem Leben und es uns nicht aneignen durch den Glauben, wird es nicht effektiv, die Chance ist verspielt und diese Erbschaft ist ungenutzt an uns vorbeigeschlittert. Und wir haben das nicht ergriffen. Es war vor uns. Wir haben neulich von diesem Beispiel gesprochen, wo einer zum Essen eingeladen wird, den es sehr hungert, der sehr hungrig ist. Und der Gastgeber sagt, komm, hier, alles liegt vor dir, iss. Und er sagt, aber ich bin so hungrig. Ja, iss doch, aber ich bin so hungrig, hab ein Stück Brot für mich. Aber iss doch, es liegt alles da. Du brauchst nur noch zuzugreifen. Jemand schwimmt in Süßwasser und schreit, mich dürstet's. Aber er schwimmt in Süßwasser. So geht es mit uns, so geht es uns. Wir haben alles. Gott hat alles getan, aber wir wollen es nicht annehmen, weil es ist zu fantastisch, es ist zu irgendwo weit weg und wir können uns nicht vorstellen, wie kann das sein? Aber wenn wir verstanden haben, dass in Adam alle sterben und in Christus alle lebendig gemacht werden, das ist ein Prinzip. Das ist das Evangelium. Alles darüber hinaus ist vom Teufel. Deswegen sagt Paulus, wenn auch selbst ein Engel kommen würde und euch etwas anderes predigen würde, der sei verflucht. Und abermals sage ich es. Wiederholt es ein zweites Mal. Denn das ist das Evangelium. Deswegen sagt er den Korinthern, ich hielt es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen als Christus, den Gekreuzigten. Und dann lesen wir das in Offenbarung 14, ab Vers 6. Kommen drei Engel und die bringen das ewige Evangelium. Und ein Engel, ich sah einen Engel mittel über den Himmel fliegen. Und er hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen allen Stämmen, Sprachen, Nationen und Völkern. Das ist das Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Es ist nicht das Sonntagsgesetz, haben wir letztes Mal festgestellt. Nicht das Sonntagsgesetz. Das Sonntagsgesetz ist ein Fakt, was hinzugefügt wird vom zweiten Engel. Das erste ist, dass wir betrachten müssen, diese drei Engel treten gleichzeitig auf. Das Wort, das dort benutzt wird, der zweite Engel folgte ihm nach. Das bedeutet eigentlich, folgte mit. Er ging mit ihm. Sie treten gleichzeitig auf und haben eine Botschaft. Schwester White bestätigt das in frühe Schriften, Erfahrungen und Gesichte. Sie sagt dort, der erste Engel kommt und bringt das Evangelium. Der zweite Engel kommt, wiederholt die Botschaft des ersten Engels und fügt lediglich Fakten hinzu. Die Fakten haben nichts mit dem Evangelium zu tun. Die sind nur Fakten. Das ist eine klare Tatsache. Babylon ist gefallen. Babylon ist gefallen, selbstverständlich. Der dritte Engel spricht eine Konsequenz an. Er sagt, wer dieses Evangelium, das wir verkündigt haben gerade eben, nicht annimmt, mit dem wird dies und dies und dies geschehen. Aber die ganzen Gemeinschaften und die ganzen Gruppierungen, die es da draußen gibt, besonders die Adventgruppierungen, die haben diese zwei Konsequenzen und Fakten aufgegriffen und haben daraus das Evangelium gemacht. Und deswegen ist kein Leben da. Und deswegen, wenn ein Mensch diese Faktenblätter in die Hand bekommt, er sieht sie an und er ängstigt sich und dann ist er am Abgrund seines Lebens und er sieht die Flammen hochkommen, aber er kriegt keinen Ausweg. Wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Und dann sagen sie, das Lamm Gottes, das nimmt die Sünde der Welt. Ja, ist das alles? Was soll ein Mensch aus der Welt damit anfangen? Das Lamm Gottes nimmt die Sünde der Welt. Wer ist dieses Lamm? Ich will ihn kennenlernen. Aber das zeigen sie nicht, weil sie persönlich in ihrer Erfahrung das nicht kennen. Sie wissen nur die Fakten und das ist so angenehm, so unpersönlich, diese Dinge. Ich muss mich nicht ändern, sondern einfach nur auf das Sonntagsgesetz warten. Und da kommt dieses Gesetz und das wird dann alles. Und es geht um den Sabbat, die äußerliche Haltung. Es geht überhaupt nicht um die äußerliche Haltung des Sabbats. Jeder, in dem Christus den Sabbat nicht hält, hier und jetzt, der wird zur Zeit der Trübsal und das ist ein Fakt, das müssen wir verstehen, jeder, der jetzt, in dem jetzt Christus nicht täglich diese Erfahrung der Neugeburt hat und er nicht Sabbat für Sabbat, Christus in ihm den Sabbat hält, der wird in der Zeit der Trübsal nicht bestehen können. wenn er äußerlich meint, den Sabbat halten zu können. Der Sabbat gehört zu den 10 Geboten. Schwester White, haben wir, erinnert euch, wir haben gesagt, Schwester White sagt, wer versucht die Gebote, dazu gehört auch das Sabbatgebot, wer versucht die Gebote zu halten aus eigener Kraft, versucht etwas Unmögliches. Natürlich, weil es dem Menschen nicht möglich ist, weil er dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Es ist auch interessant zu betrachten, viele wissen nicht, was der Sabbat überhaupt darstellt. Die tiefe Bedeutung, die geistige Bedeutung des Sabbats ist die Vereinigung mit Gott. Die Gemeinschaft mit Gott, und zwar nicht nur, indem ich mit ihm spreche, nein, indem ich die Neugeburt erfahren habe. Deswegen sagt, heißt es in Hebräer, so bleibt also noch eine Ruhe Gottes für Gottes Volk vorhanden, ist noch für Gottes Volk eine Ruhe vorhanden, eine Sabbatruhe. Diese Sabbatruhe ist das Ruhen von unseren Werken, wie Gott geruht hat von seinen Werken. Ist es nicht das Gebot, das, was das Gebot sagt? Denn Gott hat in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen, am 6. Tage ruht er. Und jeder, der Gerechtigkeit am 7. Tag, aber jeder, der seine Gerechtigkeit erfahren hat in seinem Leben, der ruht, gleich wie er geruht hat von seinen Werken. Das bedeutet, Gerechtigkeit durch den Glauben bedeutet, sich auszuruhen in Christus. Nicht zu leisten. Geleistet hat Gott, er hat geschaffen. Es war eine Schöpfung. Auf Golgatha war es eine Neuschöpfung, die er getan hat. Es war keine symbolische Sache. Gott tut auch nicht so, dass er gaukelt uns auch nicht etwas vor. Er sagt nicht, naja, mein Sohn hat das getan und so seid ihr automatisch mit ihm begriffen und fertig. Das macht er nicht. Wäre das gerecht? Wenn wir zu einem weltlichen Gericht gehen würden und sagen würden, ein Mann ist verklagt und sitzt vor dem Richter und ich bring einen anderen Menschen, der immer das Gesetz perfekt gehalten hat und immer zu seinen Mitmenschen gut war, und ich bringe den vor den Richter und sage, lassen Sie den Menschen frei, weil dieser Mann hat alles das Beste getan. Er hat nur Gutes getan, er hat nie das Gesetz gebrochen, also lassen Sie diesen Menschen frei. Der würde sagen, was für ein Konzept ist das? Jeder Mensch kann nur für das belangt werden, was er getan hat. Also was interessiert mich das? Also ein weltliches Gericht würde uns verlachen. Sie würden uns rauswerfen aus dem Gerichtssaal. Weil das unlogisch ist für den menschlichen Verstand. Und so hat es Gott auch nicht getan. Gott hat nicht gesagt, mein Sohn hat das alles getan. Ihr habt es zwar nicht getan, aber na gut, ich drücke mein Auge zu, weil mein Sohn es getan hat. Nein, 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 das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium besagt, dass wir sterben in Christus. Wir existieren nicht mehr. Die einzige Identität, die jeder Einzelne von uns haben darf, der in den Himmel eintreten will und der die Neugeburt erfahren möchte, ist die Identität Christi. Jetzt merken wir, warum es möglich war, dass Paulus auf der Straße entlang ging und die Dämonen, die ihn von Weitem kommen sahen, die flohen sofort, weil nicht Paulus dort entlang ging. Es war Christus. Was war seine Lehre? Er sagt, ich lebe doch nun nicht ich. Nicht ich. Christus lebt in mir. Aber wenn ein anderer das sagt, Paulus darf das sagen, er war ein Bibelschreiber. Aber wenn jetzt ein anderer dieselben biblischen Worte gebraucht, mit derselben Erfahrung, die Gott von uns nicht nur verlangt, sondern die Gott uns geschenkt hat auf einem Silbertablett, dann wird gesagt, oh Bruder, da darfst du nicht so formulieren. Und ich verstehe das, weil die Gedanken, ich persönlich war schockiert, als ich das davor von einem Bruder hörte. Gut, ich war nicht schockiert, aber es war ein fremder Gedanke für mich. Wie meint er das? Aber wenn wir wirklich die tiefen Dinge ergriffen haben in Gottes Wort, wird uns nicht nur dieses Geschenk gegeben, sondern wenn wir es angenommen haben, sind wir der Sohn Gottes. Wir sind ein Teil von ihm. Deswegen sieht Gott, aus seiner Perspektive gibt es nur den ersten Adam und den zweiten Adam. Nebenbei Adam, nach seinem Sündenfall, er hatte die Neugeburt wiedererlebt. Und er war in Christus, er war praktisch ein Teil, er war nicht mehr er. Den Adam gab es nicht mehr danach. Aber sein Leben war vervielfältigt in all seinen Kindern, so dass es weitergelebt hat. Das hat ihm sehr geschmerzt. Aber dann ist er in Christus hinein, durch die Verheißung, die er bekommen hat von Gott selbst, dass der Messias kommen wird, mein Sohn wird kommen und für euch sterben. Und dann hat er das akzeptiert, angenommen als Wahrheit, hat er dafür etwas getan, hat er dafür etwas geleistet. Rein gar nichts, aber er wurde gereinigt und Schwester White sagt, wir werden ihn im Himmel wiedersehen. Wenn wir weitergehen hier in diesen Versen, Vers 8 war nochmal sehr wichtig. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir sind also mit ihm gestorben. Wann ist Christus gestorben? Vor 2000 Jahren, haben wir gesagt. Vor 2000 Jahren sind wir mit ihm gestorben und vor 2000 Jahren sind wir mit ihm auferstanden. Das ist das Evangelium. Objektiv. Objektiv aus Gottes Sicht. Jetzt gilt es, Subjektives zu unserer Erfahrung zu machen. Zu unserer Lebenserfahrung zu machen. Wie geschieht das? Durch Werke? Durch Leisten? Nein. Einfach indem wir annehmen, dass das wahr ist, das was hier steht. Es ist geschehen, es ist vollbracht, ich nehme es an und sage Dankeschön. Das ist das Evangelium. Und deswegen ist es so hart für viele Menschen zu verstehen, weil es einfach eine Torheit ist. Das Evangelium ist eine Torheit für viele, ein Stolperstein. Es ist zu einfach. Was soll das heißen, ich kann nichts tun? Warum hat Israel die Gerechtigkeit Gottes nicht erlangt? Weil sie haben nach der Gerechtigkeit getrachtet, als würde sie aus den Werken kommen. Als würde sie aus den Werken kommen. Deswegen hat Gott geschworen in seinem Zorn, sie sollen nicht zu seiner Ruhe eingehen. In seiner Enttäuschung hat Gott geschworen. Nicht geschworen, sondern er sah, dass sie nicht zu seiner Ruhe eingehen können. In dieser Situation kann es nicht sein. Nur wer die Erlösung kindlich annimmt und akzeptiert, der ist in dem Moment auch subjektiv in seiner Lebenserfahrung umgewandelt. Die Zeugung von oben setzt ein, beginnt sofort, beginnt nicht, sondern ist, hat stattgefunden in diesem Moment, wenn du glaubst. Die Zeugung von oben, sofort, Christus wird in dich hineingezeugt, subjektiv, was vor 2000 Jahren objektiv schon geschehen ist, wird zu deiner Lebenserfahrung sofort, du erfährst es praktisch in deinem Leben und es kommen zwangsläufig, es kommen unbedingt die Früchte des Geistes, sofort. Das ist ein Ding, das muss geschehen. Das Halten der Gebote sind da. Du hältst die Gebote perfekt, weil Christus hält sie, nicht mehr du. Und so gibt es viele Dinge, worauf wir eingehen könnten, aber wir wollen dann auch diese Gedanken abschließen. Lesen wir Vers 10 noch. Römer, ja, Vers 6, Kapitel 6 immer noch, Vers 11. Lesen wir ab Vers 11. So auch ihr, haltet dafür, glaubt es nur, überzeugt euch selbst davon. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Das ist die Realität. Haltet also dafür. Manchmal muss man das eigene Gehirn überzeugen davon, weil wir sind so ungläubig, wir können diese Dinge nicht erfassen in unserem Kopf. Was? Alles ist geschehen? Ich bin gerettet? Ich bin erlöst? Ich bin eingesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe in Christus? Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott? Oh, das ist zu gewaltig, das kann ich nicht annehmen. Und davon muss uns Gott jetzt überzeugen. Ja, ich liebe dich so sehr, dass ich dir das Geschenk gemacht habe. Ich weiß doch, dass du es nicht kannst. Ich weiß, dass es nicht in deiner Natur liegt. Ich weiß, dass alles, was du produzierst, nur böse ist. Nur schlecht ist, nur Sünde ist. Deswegen habe ich es getan. Also hör auf zu produzieren. Nimm das Geschenk an wie ein kleines Kind. Und für viele ist das einfach. Die können das nicht hören. Ist zu viel. Wenn wir zusammenfassen möchten, aus Gottes Standpunkt sind alle Menschen in Christus mitgestorben, mitgekreuzigt auf Golgatha und sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Und dieses neue Leben ist das Leben Jesu selbst. Wir sind also ein Teil von Jesu, von Jesus, von Jesu Leib, von seinem Geist. Deswegen heißt es an einer Stelle, wir sind ja Fleisch von seinem Fleisch, Bein von seinem Bein. Echt und real beschreibt es Paulus. Es ist eine objektive Realität, eine Tatsache, ob wir es wollen, ob wir es akzeptieren oder nicht. Es ist geschehen vor 2000 Jahren. Wenn du möchtest, nimm es an und sag dankbar. Mein Teil ist Christus. Ich bin ein Teil von ihm. Ich existiere nicht mehr, Christus lebt in mir. Hier und jetzt, Geschwister. Das ist das Evangelium. Deswegen jubelt mein Herz, weil ich weiß es. Und die Kraft, die in dein Leben kommt, sofort, die kann dir niemand mehr wegnehmen. Die Erfahrung mit dem Herrn, die kann dir niemand mehr wegnehmen. Und wenn die ganze Welt gegen dich ist, du kennst die Wahrheit. Weil es Gottes Wort sagt. Nicht, weil es unsere Gefühle uns sagen. Wir haben auch keinen Heiligenschein. Ein Bruder sagte, der wäre ja schön schief, wenn wir so einen hätten. Aber Christus in uns ist die Realität. Er lebt in uns seit 2000 Jahren. Nur wir wissen es nicht. Und so wird es auch nicht aktiviert in uns. Es wird zu keiner Realität. Wir können es subjektiv nicht erfahren. Und so geht es ungenutzt. Dieses Geschenk geht ungenutzt an uns vorüber. Und wir sind unter dem Gesetz und wir sterben. Wenn wir versuchen, durch eigene Leistung. Das ist so, als würde man sagen, was ist mein Teil? Ja, mein Teil ist, dass ich mich diszipliniere. Also bin ich ein Kumpane Gottes geworden. Ich bin ein Kollege Gottes geworden. Wir arbeiten zusammen. Wir stehen auf demselben Niveau. Er ist mein guter Freund. Er leistet seinen Teil, ich leiste meinen Teil. Aber ich habe einen Teil in dem Werk Er hat seinen Teil, er leistet es perfekt und ich gebe mein Bestes dazu. Deswegen sind wir zwei Gute, wir sind ein Team. Und man erhebt sich. Seht ihr? Darum geht es nur. Es geht nicht darum, dass wir, egal wie demütig wir es auch sagen wollen, oh ja, wir können etwas leisten, wir müssen etwas leisten, egal wie fein wir dastehen vor den Menschen, es geht auf dasselbe hinaus. Ich möchte einen Teil in dem Ganzen und ich möchte Ehre dafür. Deswegen sagt Paulus, er warnt uns davor und sagt, damit sich ja niemand rühme. Es ist allein das Werk Gottes, damit allen Menschen der Mund gestopft werde und alle Menschen vor Gott Lügner seien. Er allein ist wahr und er allein ist gerecht. Und alle Menschen sind Lügner. Und dazu muss jeder Amen sagen können. Wer sich selbst noch nicht erkannt hat, der hat ein Riesenproblem. Das ist das Erste, was Gott ihm erstmal zeigen muss. Ich habe das Beispiel schon erzählt mit der Frau. Die Frau kam zum Prediger und der Prediger und sie sagte zu ihm, ich weiß nicht, ich habe keine Lust in der Bibel zu lesen, keine Lust zu Gott zu kommen, zu beten. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie empfinde ich keine Lust dazu. Der Prediger sagt zu ihr, fein, geh nach Hause und bete zu Gott, Herr, zeige mir mein Ich. So tat die Frau, sie ging nach Hause und betete, Herr, zeige mir mein Ich. Nach einer Woche, eine Woche lang betete sie das, und dann nach einer Woche kommt sie, stürmt sie zum Prediger hinein und bricht die Tür auf und sagt, was hast du mit mir getan? Ich kann mich nicht mehr ausstehen. Ich bin kurz vom Selbstmord, ich möchte nicht mehr leben, ich will es nicht mehr. Was hast du mit mir getan? Nimm es mir weg. Und der Prediger sagt, sehr gut, jetzt möchte ich, dass du nach Hause gehst und betest, Herr, zeige mir dein Ich. Sie ist nach Hause gegangen, hat es gebetet und wir alle kennen das Ende. Der Herr hat sich ihr offenbart und sie hat den Herrn gefunden und wurde erlöst. Und das ist das, was wir manchmal brauchen. Und Gott muss manchmal jeden Einzelnen von uns bis an den Abgrund unserer Existenz treiben, uns alles wegnehmen, Haus, Land, alles, was wir besitzen, Familie, wie dem Hiob, und uns an den Rand treiben und nur noch mit unseren Klamotten auf dem Rücken lassen, damit wir endlich erkennen, wer wir sind. Dass wir aus uns selbst nichts tun können. Gott kann niemanden gebrauchen, der denkt, er könnte etwas tun im Werk Gottes. Deswegen sagt er, ich bin in den Schwachen mächtig. Und das, was stark vor der Welt gilt, das mache ich zunichte mit dem Schwachen. Wenn sich ein riesiger Berg, sagte mal Wagner, wenn sich ein riesiger Berg gegen Gott erheben würde, würde Gott das Nichts nehmen und diesen Berg mit dem Nichts zerschmettern. Ich musste lange darüber nachdenken, bis ich begriffen hatte. Er hat die Macht. Er ruft das beim Namen, was nicht ist. Er gebraucht das Nichts, was nicht da ist, und zerschmettert diesen Berg. Warum? Aus Spott. Aus Demonstration seiner Macht. Und deswegen sagt er, damit sich kein Fleisch rühme, er nimmt das, was schwach ist vor der Welt, und vernichtet das, was stark ist. Und deswegen wird es zum Schluss Kinder geben, die das Evangelium verkündigen werden. Und zwar viel besser, als es irgendeiner von uns jemals könnte. Weil die werden eine echte Erfahrung predigen. Nicht nur so, dass wir hier stehen und mit unseren weisen Worten etwas sagen und alles, was wir gelernt haben bisher, in unseren Köpfen zusammenspielt und die Worte formulieren aus unserem Munde. Nein, sie werden keine Erziehung genossen haben in der Hinsicht, keine Bildung in der Hinsicht, besser gesagt, sondern sie werden von dem Heiligen Geist geführt sein und sie werden die Worte des Geistes sprechen. Und deswegen werden das wundervolle Predigten sein, die wir von Kindern hören werden. Aber es geht hier um die Erfahrung. Aber eine Tatsache, die haben wir auch letztes Mal besprochen. Wenn wir denken, es ist Wahnsinn, haben wir gesagt, zu denken, dass wir genauso fortfahren können wie bisher und dass trotzdem etwas geschieht. Es ist Wahnsinn, das zu denken. Schaut doch einmal, ist was geschehen? Also, was ich hier präsentiere, ich weiß es nicht. Es mag die Wahrheit sein, aus eurer Sicht. Ihr wisst es vielleicht nicht. Ihr denkt euch, kann es das sein? Aber wenn es das ist, dann sollten wir studieren, Geschwister. Wir sollten es offen und ehrlich und aufrichtig nachprüfen. Und nicht sofort sagen und brüllen, nein, das ist nicht so oder sonst was. Ein Tor ist der, bevor er hört, der spricht. Wer spricht, bevor er hört, dem ist Torheit. Und deswegen, das ist eine Wahrheit. Das ist ein Prinzip wieder. Wir sollen uns erstmal anhören, was diese Lehre beinhaltet und dann unsere Meinung dazu geben. Aber schließen wir ihn dann auch ab. Aus Gottes Sicht sind wir also erlöst. Vor 2000 Jahren hat er eine vollkommene Erlösung bewirkt in Christus. Er hat uns mitgekreuzigt. Er hat uns mit hineingezeugt in seinen Sohn aus seiner Sicht. Aus unserer Sicht wird es zur Realität in dem Moment, wo wir diese Wahrheit als Tatsache annehmen. Hebräer 11, Vers 1. Was ist Glaube? Glaube ist ein Fürwahrhalten oder die Substanz dessen, was man hofft, und die Realität dessen, was man nicht sieht. So könnte man das mit eigenen Worten übersetzen. Die Realität, es geht hier um eine Realität. Glaube selbst bezeugt den Glauben. Das bedeutet, woher weißt du, dass du Glauben hast, mag einer fragen. Weil der Glaube selbst mir bezeugt, dass ich Glauben habe. Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Wie verliebt sein. Keiner muss dir sagen, dass du verliebt bist, du weißt es. Und wenn 1000 Menschen sagen, du bist nicht verliebt, du weißt es besser. Aber hier geht es nicht um ein Gefühl, das ist das Beste daran. Hier geht es nicht um ein schwaches menschliches Gefühl im Glauben, sondern der Glaube basiert auf dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist unvergänglich und ist perfekt zu jeder Zeit. Gestern, heute und auch morgen. Lesen wir 1. Korinther 1, Vers 30 noch. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und er sagt, durch ihn aber seid ihr in Christus. Durch den Vater sind wir in Christus. Er hat uns in Christus hineingezeugt. Objektiv seit 2000 Jahren. Subjektiv wird es zu deiner Erfahrung, wenn du dazu Ja sagst und sagst, ich glaube dir Gott, ich weiß, dass du kein Lügner bist. Alle anderen machen Gott zu einem Lügner. Wie heißt es in 1. Johannes 5? Es heißt dort, jeder, der diesem Zeugnis nicht glaubt, dass Gott gegeben hat, dass Gott das ewige Leben gegeben hat in seinem Sohn. Wer diesem Zeugnis nicht glaubt, der macht Gott zu einem Lügner. Also hören wir auf, Geschwister, Gott zu einem Lügner zu machen. Hören wir damit auf. Und akzeptieren wir die Tatsache in Christus. Wir sind erlöst. Und es ist eine perfekte Erlösung, wie der Vater uns hat zuteil werden lassen. Es ist interessant, dass die, jetzt kommen wir zu unserem Teil noch kurz. Was ist unser Teil bei der ganzen Sache? Das wollten auch die Juden wissen. Wir haben das letztes Mal auch vorgelesen in Johannes 6. Ich möchte das nur kurz zitieren, der Zeit halber, wo es heißt, die Juden kamen zu ihm und fragten ihn, was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Und Christus sagt, wollt ihr was tun? Wollt ihr was leisten? Das ist immer das, was der Mensch machen möchte. Was kann ich tun? Was ist mein Teil bei der ganzen Sache? Damit ich gut dastehe, damit ich Ruhm empfange. Was ist das, was ich tue? Und Christus sagt, wollt ihr wissen, was Gottes Werk ist? Was ihr tun sollt? Und dann sage ich es euch. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Dass ihr an den was? Glaubt. Das ist zu wenig. Was ist das Glauben? Er hat alles getan, mir gehört nichts. Ich muss nur einfach als kleines Kind das annehmen. Für viele ist das nicht, kommt das überhaupt nicht gut, diese Botschaft. Sei wie ein kleines Kind, sonst kommst du nicht hin. Wie ein kleines Kind, ich habe Kompetenz, ich habe Wissen, ich habe Weisheit, Intelligenz. Ich habe so und so viele Menschen unter mir in der Fabrik. Ich habe so und so viele, bin Schichtführer dort und dort. Oder ich bin selbstständig da und da. Oder ich bin der Prediger so und so. Ich habe so viel Kompetenz. Was, ich soll ein kleines Kind werden? Was ist das für eine Dummheit? So reagieren vielleicht viele. Aber das ist ein Riesenproblem. Denn niemand, der nicht wird wie ein kleines Kind, der einfach nur sagt, oh Papa, gelobt seist du, ich danke dir dafür, was du mir gegeben hast. Und ich weiß, für viele ist das anstößig. Ich habe mit vielen Geschwistern gesprochen, die haben zu mir gesagt, wie nennst du Gott? Du nennst Gott Papa. So was Respektloses, und sind weggegangen. Oh, wenn sie nur wüssten, dass unser Papa wirklich unser Papa ist. Wie heißt es? Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, was? Aber, lieber Vater, wisst ihr, was aber ist? Schaut einmal im Lexikon nach. Das ist im Mittleren Osten der Ausdruck für Papa. Für Papa, das, sie sagen aber. Wir haben, wer Moslems kennt oder zum Beispiel Türken kennt, der weiß, die sagen immer Abi oder aber. Leicht variiert das aber es ist wundervoll. Das ist das, was er von uns verlangt. Unser Vater im Himmel, seht ihr, stets hat uns Gott gelehrt, dass wir Gott als unseren Vater ansehen sollen. Wenn er mein Vater ist, habt ihr euch mal Gedanken gemacht darüber? Wir im Christentum, wir haben so lange schon dieses Wort gebraucht, dass es schon eine trockene Sache geworden ist. Ja, Vater ist unser Vater. Vater, dieses mächtige Wesen, mein Vater, und ich darf ihn nicht nur so nennen, sondern er ist es wirklich. Wie ist er geworden? Wie ist er mein Vater geworden? Na, selbstverständlich, indem ich in Christus hineingezeugt wurde und Christus mein Teil ist. Sein Vater ist Gott. Also wer ist dann mein Vater, wenn ich ein Teil von Christus bin? Mein Vater ist der himmlische Vater oben. Und er ist wirklich mein Vater. Er hat mich angenommen in den Geliebten, heißt es. Wir sind angenommen in den Geliebten. Es ist so herrlich, wenn wir das verstanden haben. Apostelgeschichte 16, das zitiere ich auch kurz. Dort heißt es auch, dort kommen die Menschen zu den Aposteln und sagen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun? Was ist mein Teil? Dort ist wieder die Antwort, glaubt an den Herrn Jesus. Dann heißt es weiter in Apostelgeschichte 2. Was sollen wir tun? Wieder dieselbe Frage. Dort heißt wieder die Antwort, glaubt, dass euch die Gabe des Heiligen Geistes gegeben ist. Dort heißt es eigentlich wortwörtlich, tauft, richtig, ja. Ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Ja, tut Buße. Genau, tut Buße. Das haben wir, ich glaube, wir haben das hier nicht behandelt. Buße ist also der erste Schritt. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Ich habe darüber eine Predigt gesprochen in Neudorf jetzt vor einiger Zeit. Habe ich hier jetzt nicht aufgeführt, aber ist ein Teil für sich. Das müsste für sich behandelt werden. Wer keine Buße kommt immer zuerst. Buße und dann Umkehr zu Gott, Glaube zu Gott. Das ist immer das Erste. Danke für die Ergänzung. Und dann möchte noch abschließen jetzt. Was unser Teil ist, wir müssen die bereits vollendeten Tatsachen in Christus einfach nur kindlich annehmen und akzeptieren und Danke dafür sagen. Glauben, von ganzem Herzen glauben, dass es so ist. Und dafür halten, dass wir gestorben sind, mitgekreuzigt wurden in Christus. Und dass wir mit ihm auferstanden sind zu seinem neuen Leben. Zu seinem Leben. Er ist die neue menschliche Rasse. Glaube ist die Annahme der Tatsachen, die Gott bereits vor 2000 Jahren für uns in Christus erwirkt hat. Durch den Glauben aktivieren wir diese bereits erfüllten Tatsachen in unserem Leben. Mein Gebet ist, dass ein jeder von uns diese Erfahrung macht in seinem Leben. Dass es nicht nur von ferne irgendwo heißt, ich bin erlöst, sondern dass er es erfährt in seinem eigenen Leben. Der Herr gebe uns Weisheit und Erkenntnis, dass wir das Erbe erkennen, das wir bekommen haben. Diese Erbschaft, die wir bekommen haben in Christus. Amen. Amen.